mal ausgiebig schlafen. Die Figuren in Tödlicher Schlaf von Christoph Elbern sind davon gewiss nicht so begeistert. Bereits der Auftakt zur Krimiserie um Karl Jakob Melcher und Martin Bucher mit dem Titel Der Hafenmörder hat mich angezogen. Hamburg im Jahre 1904, das musste ich natürlich lesen. Im zweiten Band, Tödlicher Schlaf, sind wir 3 Jahre weiter, aber CJ, wie er sonst immer genannt wird, unterstützt die Polizei immer noch mit seinem Wissen um exotische Krankheiten. Über die Serie, die Hintergründe und künftige Projekte wollte ich mit dem Autoren sprechen. Hallo Christoph Elbern.
Hallo Heike, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, also Tödlicher Schlaf ist nach Der Hafenmörder der zweite Fall für das Team Jakob Melcher und Martin Bucher. Wieso hast du für deine Krimiserie das beginnende 20. Jahrhundert gewählt?
Das ist für mich eine ganz, ganz spannende Zeit. In dieser Zeit, da kracht so richtig Tradition auf Moderne, das alte Kaiserreich auf so einen politischen Aufbruch, die Glaubenssätze des 19. Jahrhunderts auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse. An dieser Schnittstelle passierte ganz, ganz viel. Und darum kann man natürlich dann in a nutshell, ich sag mal in Hamburg, jede Menge Geschichten erzählen. Und Kolonialismus in dieser Zeit spielt auch eine Rolle in meinen Geschichten und der hatte damals im Deutschen Reich seinen Höhepunkt.
Ja, das stimmt. Und der Karl Jakob Melcher, der ist ja Bakteriologe, ne, im Tropeninstitut.
Genau.
Wieso hast du dir die Figur eben so ausgedacht und nicht näher an die Polizei ran?
Ja, weil Polizisten gibt es schon genug. Also als Krimi-Autor, klar, ich habe auch Krimis mit Polizisten geschrieben, Polizistinnen, aber man sucht ja schon immer eine etwas außergewöhnliche Figur. Es gibt ja auch schon jede Menge Rechtsmediziner, Forensiker und so weiter, die ermitteln. Mein Karl Jakob ist eigentlich auch so einer, zu einer Zeit, als es Forensik in dieser Form so noch gar nicht gab. Und natürlich war das auch ein bisschen inspiriert, als ich anfing mit dem Hafenmörder, ging es gerade mit dem mit Corona und so weiter los. Und man fing an, sich mit Seuchen und Epidemien und solchen Dingen zu beschäftigen. Und hatte das auch nochmal einen großen Einfluss darauf, dass ich da auch mal zurückblicke, wie war das eigentlich früher. Und so geht es dann eben auch im Hafenmörder, geht es auch um Cholera. Im tödlichen Schlaf jetzt geht es um die Schlafkrankheit. Das sind eben alles auch Dinge, die dann im Institut für Schiffs- und Tropenmedizin, wie das damals hieß, heute Bernhard-Nocht-Institut verhandelt wurden. Und da kann eben mein Bakteriologe Karl Jakob, Virologen gab es damals noch nicht, weil man den Begriff Virus noch nicht kannte, da kann der dann eben auch dazu beitragen, wenn sein Freund, und da sind wir dann in der Nähe von der Polizei, sein bester Kumpel aus alten Schulzeiten, Martin Bucher, ist bei der Polizei, eigentlich noch eine kleine Nummer da, aber die beiden mischen dann da die Recherchen auf und ärgern auch ihre Vorgesetzten.
Genau, und diese Vorgesetzten, die sind ja durchaus historische Persönlichkeiten, ne? Also Bernhard Nocht, den gab es, und Gustav Roscher natürlich sowieso.
Ja.
Wie legst du denn die Szenen an, wenn diese historischen Persönlichkeiten eben daran beteiligt sind?
Ja, also ich kann natürlich nicht auf reale Ereignisse zurückgreifen, wie diese Personen da tatsächlich agiert haben. Roscher tritt auch nicht wirklich persönlich in Erscheinung. Er wird erwähnt, es wird von ihm gesprochen. Er gibt auch mal irgendwie ein Kommando, was von irgendeinem anderen weitergeleitet wird. Aber es gibt keine Szene, in der er auftaucht. Dafür gibt es dann der Vorgesetzte von Martin Bucher ist nicht direkt Roscher, sondern ein Kommissar namens Mantai heißt er. Und der Karl Jakob trifft schon mit seinem Chef noch zusammen in einzelnen Szenen. Und da beziehe ich mich auf das, was über noch als Persönlichkeit bekannt ist. Ich schaue mir Fotos an, wie hat der Mann ausgesehen. Und es gibt im Tödlichen Schlaf, guckt er auch mal in irgendeinen Aufsatz rein oder so. Der hat natürlich auch in bestimmten Fachzeitschriften, hat der Fachartikel geschrieben. Und das ist, wenn wir jetzt hier Video hätten, würde ich es dir zeigen. Es gibt auch sehr interessantes Material. Es gibt ein Buch von Bernhard Nocht, Vorträge für Ärzte, Schiffsärzte im Verkehr der Handelsmarine. Und da hat er diesen Schiffsärzten genaue Anweisungen darüber gegeben, wie sie, wenn sie in den Tropen auf Krankheiten stoßen, wie sie damit umzugehen haben, wie sie sie zu behandeln haben. Bernhard Nocht hat den Schiffsärzten Dinge mitgegeben, Reagenzgläser und solche Dinge und Anweisungen, wie sie bestimmte Insekten zu konservieren haben und die mitzubringen haben, damit er daran forschen kann. Also der war da ganz rege und hat da sehr viel geschrieben. Und das ist heute alles noch verfügbar. Und da lese ich mich dann rein und bekomme ein Gefühl dafür, was das für ein Mann war. Bernhard Nocht war zu der Zeit eine wahnsinnig wichtige Persönlichkeit in der Stadt. Der hat irgendwann auch das gesamte Hamburger Gesundheitswesen unter sich gehabt. Und der war der oberste Gesundheitschef von Hamburg und natürlich auch ein Ziehsohn von Robert Koch.
Ja, um den geht es ja auch. Und irgendwie habe ich gedacht, es hört sich so ein bisschen an, als seien die Naturwissenschaften so ein Steckenpferd von dir. Kann das sein?
Also ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin Germanist, Journalist, arbeite heute auch noch im Marketing und in der Werbung. Aber natürlich ist das auch an dieser Schnittstelle zwischen Glauben und Wissen, ist das extrem interessant. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekamen alle Naturwissenschaften einen enormen Auftrieb. Die Nobelpreise wurden zum ersten Mal vergeben, das bekam eine extrem hohe Bedeutung. Und man hat gesehen, dass man sehr rasant die Welt erklären kann, wenn man sie nur ordentlich erforscht. Und das finde ich sehr interessant an diesem Anfang, weil das natürlich auch ganze Weltbilder durcheinander gerüttelt hat. Ich erinnere gerade, und da sind wir auch beim Thema Kolonialismus, an diese Forschung zum Thema, wer ist hier eigentlich der bessere, der wertvollere Mensch? Natürlich dachten die Kolonialisten und haben diese Erzählung auch immer weitergetrieben, dass der weiße Mensch, der europäische Mensch, der hochwertigere ist und haben dafür auch alle möglichen Forschungen gehabt. Es gab so einen Film kürzlich, Der vermessene Mensch, wo es eben darum ging, dass das auch zu dieser Zeit, 1904, 1905 und so weiter, wurden Köpfe von afrikanischen Einwohnern vermessen und mit europäischen Köpfen verglichen. Man kam zum Schluss, die müssen ja dümmer sein. Und das konnte widerlegt werden, konnte sehr gut widerlegt werden, hat aber sich nicht durchsetzen können. Und das ist auch immer so an der Schnittstelle, wie dachte man, und das ist eben auch wieder Naturwissenschaft, wie dachte man zu dieser Zeit? Es war natürlich einfacher, Kolonialismus umzusetzen, zu leben, zu Kolonien zu führen, wenn man die Menschen, die man dort domestizierte oder unterdrückte, als minderwertig ansah. Und deshalb durfte dieses Narrativ von eigentlich sind alle Menschen gleich, Genetik hat man in der Form noch nicht, das Genom hatte man auch lange nicht entschlüsselt, aber alle Menschen sind genetisch eigentlich identisch oder gleichwertig, hatte man damals noch nicht entschlüsselt, aber man war auf dem Wege so und das spielt alles eine Rolle an der Schnittstelle Wissenschaft.
Genau.
Und das sind die Dinge, die mich interessieren und darum beschäftige ich mich viel damit.
Genau. Und du hast mit Nobelpreis ja schon ein Stichwort gegeben. In diesem Band geht es ja auch um einen Nobelpreisträger, ne, um Robert Koch. Wie bist du denn auf diesen Skandal gestoßen?
Robert Koch, das kam auch mit der Pandemie, mit Corona wieder ins Gespräch. Das war keine ganz neue Sache. Aber plötzlich war jeden Tag mehrfach vom Robert-Koch-Institut die Rede und man hat sich wieder mit Robert Koch beschäftigt. Es gab eine Fernsehserie, in der es um ihn ging und er hat ja auch ein schilderndes Leben, hat seine Frau verlassen, ist mit einer jungen Schauspielerin zusammengekommen, ist mit der durch die Welt gezogen und hat Forschung betrieben und all diese Dinge. Eine schillernde Figur, ein hochintelligenter Mensch, der aber natürlich auch sehr umstritten war. Also die Forschung zur Tuberkulose, die dann ja auch zu bestimmten Arzneien führten, sind ja eigentlich krachend gescheitert. Und später die Forschung, die er in Afrika auf den CC-Inseln im Viktoriasee zum Beispiel durchgeführt hat, sind nicht nach den auch damals geltenden ethischen Standards durchgeführt worden. Also es gab in Europa schon, im Deutschen Reich und in England und so weiter, gab es schon klare Regeln, wie man zum Beispiel Arzneien erforschen darf. Und an die hat sich Robert Koch und alle anderen, die da geforscht haben, in Afrika nicht gehalten. In welchem Maße und mit welchen Folgen ist heute nicht bekannt. Das heißt, die Geschichte von Robert Koch, die sich auch entlang meiner Geschichte hier etwas darstellt, also die Geschichte von Robert Koch war schon in Afrika, ist so nicht belegbar, also in Zahlen belegbar. Und deshalb mache ich hier so den kleinen Kniff und führe einen Forscher ein, der selber Notizen machte und Zahlen aufgeschrieben hat, die aber sich dann wiederum auf Schätzungen belegen, die man heute macht. Man geht davon aus, dass Hunderttausende von Menschen an den Folgen von Malaria und Schlafkrankheitsbehandlung und so weiter gestorben sind, von denen man nicht weiß, ob sie auch gestorben wären, wenn sie nicht behandelt worden wären.
Ja, genau. Also auf jeden Fall merkt man, dass du da jede Menge Recherche reingesteckt hast. Und trifft man dich eigentlich häufig so an den Schauplätzen hier von deinen Krimis, hier in Hamburg zum Beispiel?
Naja, die Schauplätze natürlich bin ich dann im Medizinhistorischen Museum oder so, ne? im UKE. Aber viele meiner Schauplätze gibt es ja nicht mehr. Aber wenn ich zum Beispiel etwas schreibe über Kaffeehandel, Kaffeekontore in der Speicherstadt, dann so gucke ich mir diese Dinge ja natürlich an. Ich war letztes Jahr auch in Namibia, was ja Deutsch-Südwestafrika war. Und aber das auch so aus reinem touristischen Interesse, aber habe mir dort natürlich auch Städte wie Swakopmund und so sehr genau angeguckt. Also ich versuche natürlich schon sehr stark mit dem Objekt meiner Geschichten in Kontakt zu kommen, aber ich habe keine Zeitmaschine, also ganz zurück komme ich da nicht.
Genau. Wo kann man denn in Hamburg deiner Meinung nach halt diese Zeit 1907 noch heute noch spüren?
Also man kann es natürlich im Gängeviertel oder in dem, was noch davon übrig ist. Man kann es in der Speicherstadt, die zu der Zeit ihre Blüte erlebte. Man muss sich das so vorstellen wie heute mit der Hafen City. Also wenn ich heute durch die Hafen City gehe, ist das unglaublich modernes und an jeder Ecke wird weitergebaut und mehr und mehr und mehr. So sah es 1904 in der Speicherstadt aus. Es gab schon als damals als sehr modern empfundene Kontorhäuser und Lagerhäuser und so weiter. Da kann man das empfinden. Es gibt aber natürlich auch Museen, das Hafenmuseum, also da sieht man sehr viel auch von der Schifffahrt dieser Zeit, die natürlich auch mit meinen Büchern stark verbunden ist. Im Hafenmörder geht es ja auch um einen Reeder. Es gibt das ehemalige Museum für Völkerkunde, MARK abgekürzt, und da erfährt man diese Dinge. Ich muss aber sagen, sehr viel habe ich über diese Zeit aus zeitgenössischen Schriften tatsächlich erlebt. Also die Geschichten dieser Zeit zu lesen. Und das fängt bei Heinrich Mann, Professor Unrath oder so an. Also was eine sehr lebendige Schilderung dieser Zeit ist, auch des ganz normalen Lebens und nicht nur bei Hofe oder sonst wie. Und dann aber eben auch Zeitungen aus dieser Zeit. Man kann wunderbar noch alte Zeitungen im Faksimile und so im Internet finden. Man kann sie lesen. Die Deutsch-Ostafrika-Zeitung, die 15 Jahre lang oder so in Dar es Salaam, also in Deutsch-Ostafrika erschien, in deutscher Sprache natürlich, die ist in allen Ausgaben faksimiliert online verfügbar. Da hat auch Robert Koch zum Beispiel viele Berichte veröffentlicht von seinen Studien. Und da erlebt man eben nicht nur, was ist passiert, sondern wie wurde darüber gesprochen. Also man bekommt ein Gefühl für die Sprache, die dann auch dort, da ist natürlich dann in so Deutsch-Ostafrika, ist es oft krassester Rassismus, der da einen aus den Zeilen anspringt. Das ist nicht immer das reine Vergnügen, aber besser kann man Authentizität gar nicht wahrnehmen.
Genau, das ist mir in den Büchern auch aufgefallen, dass diese Klassengesellschaft halt ganz gut nachvollziehbar ist. Also die wird richtig greifbar, ne? Mhm. Und jetzt so zum Beispiel die Knutzens, ne, wohnen in einer Villa, gehobene Gesellschaft. Und oder hier der Martin Bucher, der war ja eine Respektsperson als Polizist. Ne? Mhm. Hast du eigentlich auch Zugang zu irgendwelchen Statistiken gehabt, halt so über Verbrechen in den einzelnen Klassen? Wurde halt mehr gemordet in der unteren Klasse und mehr betrogen in der oberen? Oder wie müsste ich das vorstellen?
Also das kann ich jetzt nicht. Es ist möglich, dass es Statistiken gibt, dass da mehr gemordet wurde. Man weiß vom Gängeviertel damals, dass das ein Schmelztiegel der Kriminalität war, weil da natürlich auch alle Probleme dieser Gesellschaft aufs Engste zusammengepfercht waren. Da gibt es auch viele Polizeiberichte. Es gibt auch ein wunderbares Buch, Hamburgs dunkle Seiten, wo man auch Fotos aus dieser Zeit sieht, wo irgendwelche Toten in den Ecken liegen, wahrscheinlich stundenlang dort, tagelang dort gelegen haben, ehe sie jemand entdeckt hat und so, ganz grauenhaft. In der feinen Gesellschaft wurde, glaube ich, eher mit Gift gemordet. Das behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich häufig auch gar nicht so entdeckt. Und die Verbrechen der feinen Gesellschaft waren natürlich andere, die spielten sich eher so im sozialen Bereich ab. Und Statistiken bemühe ich manchmal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, eben auch wie realistisch, wie authentisch ist das. Zum Beispiel die Familie Knutzen hat ein Automobil ein Mercedes Simplex, Baujahr 1904, mit 40 PS. Und wenn ich sowas einbaue in eine Geschichte, muss ich natürlich wissen, wie selbstverständlich war das? Also es gab zu der Zeit circa 10.000, 15.000 angemeldete PKWs im Deutschen Reich. Also es gab schon Lastwagen und solche Dinge, gab es vielleicht ein bisschen mehr, aber dass jemand ein eigenes Auto hatte, war schon sehr selten. Aber ja, eine Familie wie die Knutzens, man konnte sich das schon leisten.
Und verlegst du manchmal auch deinen Arbeitsplatz halt, damit du während des Schreibens die richtige Atmosphäre halt bekommst?
Ja, das mache ich bei den historischen Krimis eher weniger. Also ich habe es auch schon gemacht. Ich habe mich auch schon in Cafés gesetzt und solche Dinge. Ich habe mich auch schon in die Speicherstadt gesetzt. Aber das mache ich eher, wenn ich an Orten schreibe, wo der Genius Loki noch lebendig ist. Und ich kann mich so lange an die Landungsbrücken setzen, wie ich will. Da werden keine Menschen im Style von 1904 vorbeilaufen oder Pferdekutschen klappern. Es hat ganz, ganz viel mit Fantasie zu tun. Und mit Recherche, mit ja, Fotos, all diesen Dingen. Das ist also ich bin viel mehr in Fotoarchiven unterwegs als auf der Straße.
Ah, okay.
Und Fotoarchive auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sah es da eigentlich aus.
Und wenn du von dort wiederkommst, wie viele Ideen für Folgebücher hast du dann noch im Kopf?
Also der Karl-Jakob Melcher, die Ideen können sich ja zum einen entlang der gesellschaftlichen Veränderung ziehen zu dieser Zeit. Und aber auch entlang der Pandemien und der Krankheit. Also Karl Jakob kann beim nächsten Mal auf die Syphilis treffen. Ein wunderbares Thema, wo auch die gesellschaftlichen Schichten wieder aufeinandertreffen. Die Prostituierten zu der Zeit haben sie verbreitet und die reichen Männer haben sie sich bei ihnen eingefangen. Und da ist natürlich auch wirklich viel Stoff für spannende Geschichten. Und Pest ist ein interessantes Thema, weil kurz in den Kolonien die Pest mal wieder aufflammte in Südafrika und man hatte in Deutsch-Südwest hat man dann Angst, dass die Pest auch dort rüberkommt. Bernhard Nocht hat Maßnahmen ergriffen, damit die Ratten auf den Schiffen, die aus Südafrika in Namibia, also in Deutsch-Südwest vor Anker gingen, damit die mit bestimmten Methoden dort ausgeräuchert wurden, um die Pest damit nicht nach Deutschland kommen zu lassen. So, also da gibt es wirklich Stoff ohne Ende. Irgendwann kam dann die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, die ein Riesenthema war. Also da gibt es ohne Ende noch Themen, aber ich bekomme natürlich auch Themen generell für historische Stoffe, generell aus den Medien insgesamt. Also man hat eigentlich immer mehr Themen als Aufträge oder Zeit, sie abzuarbeiten.
Das ist gut. Ja, als ich dich recherchiert habe, halt so, da ist mir ein Video entgegengesprungen, halt du während einer Motorradfahrt. Was war denn deine längste Fahrt auf dem Bike?
Ach, das ist lange her. Ich bin eine Zeit lang immer in die Türkei nach Griechenland gefahren, aber da war ich 20, 25 Jahre alt.
Da macht man so
Gepäck und Freundin hinten drauf und das Motorradfahren habe ich dann lange gelassen. Mit Ausbildung, Job, Familie, Kinder großziehen und so. Habe das eigentlich jetzt vor ein paar Jahren erst wieder angefangen. Und das ist so ein schöner Ausgleich. Radfahren tue ich auch. Also nicht nur die Luft verpesten.
Ja, dann möchte ich natürlich noch wissen, schreibst du denn schon wieder an neuen Buchprojekten?
Ja, also für den Karl-Jakob Melcher, für den Bakteriologen, gibt es schon Entwürfe, die aber mit dem Verlag noch nicht eingetütet sind. Das ist ganz schwierig im Moment, solche Dinge wirklich da Entscheidungen zu bekommen. Auch das Projekt, an dem ich gerade bin, das schreibe ich unter meinem Pseudonym Klaas Krohn, schreibe ich Regionalkrimis, die in Lüneburg, Hamburg spielen. Der letzte spielte im Wendland. Ist vor 3 Jahren erschienen und da habe ich jetzt, 3 Jahre nach dem ersten Erscheinen, habe ich jetzt den Auftrag für den zweiten, für die zweite Folge bekommen rund um die junge Dorfpolizistin Sabine Langkafel. Und das spielt eben im Wendland, in Gatow, am Gatower See, wunderschön. Da fahre ich dann auch hin, da schreibe ich dann auch, weil das sehr inspirierend ist und weil es auch so eine ganz spannende Gegend ist. Also da treffen auch so diese ländliche Idylle, so ein bisschen die sture Bauernwelt auf so eine ganz moderne grüne Welt irgendwie. Das hat ja auch ganz viel Geschichte, dieses Wendland mit dem Lager in Gorleben und der Freien Republik Wendland 1980. Und die nächste Geschichte wird sich um die Maueröffnung, die Grenzöffnung 1989 drehen und so. Also da kann man auch ganz viele Sachen erzählen.
Während wir jetzt auf die Fortsetzung von Karl-Jakob Melcher warten, können wir also auf Klaas Krohn zurückgreifen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Das wird im nächsten Jahr erscheinen, wann weiß ich noch nicht.
Okay, das ist ja schon mal eine Aussicht. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke für dein Interesse und das nette Gespräch.
Die historische Krimiserie um Karl Jakob Melcher von Christoph Elbern zeigt Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dunkle Ecken, sympathische Hauptfiguren und unerforschte Wissenschaften lassen eine Spannung entstehen, die es also wirklich super schwer machen, das Buch wieder aus der Hand zu legen. Die Rezensionen zu Tödlicher Schlaf und dem ersten Band Der Hafenmörder findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.